Welcome to History, back in the game, eine neue Folge und ich sitze hier in einer alten Wirkungsstätte von mir und in einer aktuellen Wirkungsstätte meines heutigen Gastes, einer Trierer Basketballlegende, Mike Zirbis, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Dankeschön.
Erstmal Glückwunsch zum Sieg gestern.
Dankeschön.
Wichtiger Erfolg, auch wenn die Folge etwas später rauskommt, aber Trier hat mal wieder über 100 Punkte gemacht. Sensationelle Saison. Wie geht's dir mit dieser Spielzeit? Schon besser als erwartet, oder?
Ja, mehr oder weniger. Wir sind zusammengeblieben von letztem Jahr. Von den letzten zwei Jahren haben wir eigentlich den Kern ziemlich mitgenommen. Das hilft natürlich gerade am Anfang der Saison. Da war uns ganz wichtig, dass wir möglichst viele Spiele am Anfang schon mitnehmen. Halt rauskommen aus diesem Abstiegskampf, der natürlich als Aufsteiger immer so ein bisschen mitschwingt. Haben wir dann Gott sei Dank hinbekommen und jetzt ist das nächste Ziel halt Playoffs, so in die Richtung.
Von daher ist ja, ich glaube, Ziel sollte auf jeden Fall Playoffs sein, würde ich mal sagen.
Wir gehen Schritt für Schritt.
Oder?
Wir gehen Schritt für Schritt, genau.
Ich finde es ja geil, diese Zeremonie nach jedem gewonnenen Spiel. Was macht der? Haut immer so einen Nagel irgendwie in so ein Brettchen rein, oder?
Das war letztes Jahr, genau.
Das war letztes Jahr. Dieses Jahr macht er das gar nicht mehr?
Dieses Jahr nicht. Ne? Dieses Jahr haben wir so kleine Schatztruhen gehabt.
Ja.
Und dann nach 4 gewonnenen Spielen haben wir dann jedes Mal eine kleine Schatztruhe bekommen, wo wir dann irgendwie eine Überraschung haben für die Mannschaft, dass wir dann irgendwas zusammen erleben oder irgendwas unternehmen. Und dann dreimal für 12 Siege, die wir natürlich gebraucht haben, um aus dem Abstiegskampf rauszusehen.
Was war bis jetzt so das Schönste, was ihr machen durftet als Team?
Wir haben einmal sind wir nach Köln gefahren zu den
Karneval.
Nee, leider nicht. da wäre ich gerne hingegangen. Nee, wir sind zum Eishockey gefahren, haben da oben unsere Loge gehabt. Und dann
mit Kölner Haie.
Genau, Kölner Haie, mit ein bisschen Freibier dabei, das war schon ganz lustig.
Ah, schön. Schöne Geschichte. Es geht natürlich auch ein bisschen um die aktuelle Situation im Trierer Basketball, aber vor allem natürlich um deine Geschichte und um die Trierer Basketballgeschichte. Du hast hier als kleiner Junge Basketballspielen angefangen, bist dann wahrscheinlich auch als kleiner Bub schon in den glorreichen Zeiten des Trierer Basketballs zu den Spielen gegangen, oder?
Wenn ich ganz ehrlich bin, nicht wirklich.
Nee? Du hast Karl Brown und Konsorten nicht live verfolgt?
Ich war einmal, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ich schätze mal um die 11, 12. Da war ich einmal ein Spiel gucken in der Mosjaka-Halle. Kann mich aber nicht wirklich dran erinnern. Ansonsten habe ich eigentlich nie die Basketball geschaut, bis ich letztendlich dafür bezahlt wurde, um weiter zu spielen.
Ehrlich, so wie wir ihn kennen. weil das war ja wirklich die erfolgreiche Zeit im Trier Basketball, ne? Mit den zwei Pokalsiegen.
Ja gut, wobei die waren Anfang 90, glaube ich. Gell? Ich glaube, die waren 90.
Naja, 98 und genau. Ich glaube 2001 waren die Pokalerfolge. Und das war ja die Zeit, wo James Marsh, Karl Brown und so weiter, das waren ja die...
Ja gut, da war ich 8 Jahre alt, 10 Jahre alt. Da hätte ich jetzt auch nicht so viel mitbekommen, glaube ich. Oder?
Naja... Also mit 8 Jahren kann man schon mal was mitbekommen. Aber ey, schön. Wie bist du, dann ist meine nächste Frage, wie bist du denn dann überhaupt zum Basketball gekommen?
Zum Basketball gekommen bin ich ursprünglich, erstmal wusste man relativ sehr schnell, dass ich sehr groß werde. Hab dann zuerst trotzdem angefangen mit Fußball. Dann hat irgendwann meine Mutter kam auf die Idee, weil sie damals in der Schule in der AG oder irgendwas hat sie damals Basketball gehabt oder im Schulsport, wie auch immer. Das hat ihr eben sehr gut gefallen. Und dann, als sie dann mitbekommen hat, dass ich dann doch sehr groß werde, hat sie zu mir gemeint, dass es vielleicht mal in Versuch wert wäre. Und dann habe ich das ausprobiert und habe da Spaß dran gehabt. Habe dann irgendwann aufgehört mit Fußball und dann habe ich gesagt, dann mach ich Basketball.
Ja, und dann ging es ja relativ schnell auch irgendwie rasant bergauf für dich, 2009.
Ja, genau.
2009 dann direkt die ersten Bundesliga-Erfahrungen gesammelt. Davor bist du durch den ganzen Nachwuchs marschiert, NBBL und so weiter. 2009 dann in den Bundesliga-Kader berufen worden, auch deine ersten Minuten gespielt. Kannst du dich an dein erstes Spiel erinnern?
Mein erstes Spiel hier in Trier kann ich mich eigentlich nicht mehr dran erinnern.
23. Oktober.
Oh, da weißt du mehr als ich.
3 Minuten 50. Gegen
Da müssen wir warten.
Ludwigsburg.
Krass.
Damals noch ENBW Ludwigsburg.
Da kann ich mich jetzt so nicht mehr dran erinnern. Ich bin
Hast
schon.
aber 0 Punkte gemacht. Die ersten Punkte kamen danach ein bisschen später.
3 Minuten 50 kann man mir so viel machen.
Aber wie hast du damals als junger Spieler, wie hast du damals Agi Mok kennengelernt? Die absolute, eigentlich die einzig wahre Trierer Basketball-Legende.
Hundertprozentig. Also wie das erste Treffen war, weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß aber ja, also er war ja immer verrückt, auch mit der Jugend und sowas, also Hauptsache Basketball, Hauptsache irgendwo helfen können. Das zeichnen die natürlich auch aus. Da erinnere ich mich noch dran, dass er immer bei den NBBL-Spielen ist, er immer vorbeigekommen und hat mich immer getaped. Und das war immer, dann wurde ich halt getaped von dem Physio der Profis, das war schon cool.
Hatte dir damals auch schon seine Fußbehandlungen
Die hat er damals auch gemacht, ne?
praktiziert?
Genau. Und dieselbe Maschine steht immer noch da. Wenn du nachher brauchst, sagst du Bescheid und rufe ich ihn an, dann macht er
Axel Mock, viele Grüße gehen raus, absolute Basketballlegende. Hat ja neulich sein
1111. Spiel.
1111. Spiel gefeiert. Absolut, absoluter Wahnsinn. Das ist schon ein Meilenstein. Im Jahr darauf hast du dann so wirklich eine Rolle für dich gefunden, schon auch in der BBL, muss man sagen. Und dann so richtig abging's dann, als Henrik Rödel kam.
Genau, da, also man muss dazu sagen, ich wurde ja, ich habe dann zwischenzeitlich noch Doppellizenz gespielt in Hamburg damals, bei
Wie hießen die
den
Braves oder so, gell? Saarpfalz
Saarpfalz Braves,
Braves,
genau.
ja.
Da habe ich Pro A gespielt, um mal eben möglichst viel Spielzeit zu bekommen, ein bisschen Spielroutine zu bekommen, weil ich hier in der ersten halt eben so gut wie gar nicht gespielt habe. Und ja, da kam dann Henrik und der hat, ja. Da ist dann das Risiko eingegangen, mir zu sagen, dass er gerne haben würde, dass ich der Starting Fünfer wäre. Hab dann natürlich, also mich auf der einen Seite darüber gefreut, auf der anderen Seite mich gefragt, Entschuldigung, wie blöd man sein kann, einen jungen Spieler zu holen aus der Pro A, und dann einfach zu sagen, ja, also ich meine, du hast ja sowieso Druck, also du hast ja Druck, gegen den Abschied zu spielen, du hast Druck, weil wir das damals eben hier, so war leider die Situation damals. Du bist ein neuer Trainer und dann auf einmal setzt du auf so jemanden so jung. Und das rechne ich ihm bis heute ganz hoch an. Wir sind immer noch sehr gut befreundet, immer noch im engen Kontakt. Aber halt damals habe ich echt gedacht, irgendwie, also, ob das wirklich ernst meint. Also,
Was hat es dann mit dir gemacht? Hast du dann auch so ein bisschen Angst vor dieser Herausforderung oder?
ja, irgendwo schon. Also, ich meine, mir hat es ein bisschen Sicherheit gegeben. Ich habe damals mit George Evans zusammengespielt. Der war ja damals, ich glaube, der älteste BBL-Spieler damals. Der war schon 39 oder 40. Ja, er war dann so ein bisschen, also er war, auf dem Papier war mein Backup, weil ich halt eben gestartet bin. Dadurch habe ich dann so ein bisschen Sicherheit gehabt, dass ich mir gedacht habe, wenn ich dann doch zu viel Fehler baue oder eben dann noch zu viel Fehler mache, dann habe ich ihn immer noch hinter mir. Ich habe den Trainer hinter mir, der hat komplett meinen Rücken. Er hat mir öfter gesagt, ich darf meine Fehler machen, was natürlich halt gerade als junger Spieler sehr wichtig ist. Ja, also habe da schon Respekt vor gehabt, aber auch irgendwo so eine große Wertschätzung so aus dem, ja, von so einem großen Trainer, wie Henrik er ist, war dann schon irgendwie schön, so zu wissen und auch zu wissen, dass er meinen Rücken hat.
Weil ich sag mal so, es war ja auch keine einfache Situation damals für den gesamten Trierer Basketball, weil man so im Jahr davor knapp am Abstieg irgendwie vorbeigeschrammt ist, dann holt man so eine Basketballlegende wie Henrik Rödel, ja, der seine erfolgreichste Zeit als Spieler damals bei Alba Berlin hatte. Dann kommt der und sagt so, ey, der Zirbis, das ist mein Mann, auf den setze ich.
Das
Und
hat
dann
er
geht
auch
man da
nicht.
ja schon so rein und sagt so, okay, dann liegt's ja auch ein Stück weit an mir, was passiert jetzt mit dem Trierer Basketball? Hast du dir darüber Gedanken gemacht oder warst du eher,
Soweit habe ich gar nicht gedacht, ne?
hast du gar nicht gedacht,
Ja,
okay?
soweit nicht. Und ich meine, ich war ja nicht der Einzige. Also er hat auch viele andere junge Spieler mitgebracht, die wenig Spielzeit gesehen haben, wie damals auch Philipp Zina,
Ja,
Oskar
Andi Seifert.
Andy Seifert, Oskar Fassler, Olli Klay, Yoshi Saibu im zweiten Jahr dann. Also von daher ganz, ganz viele junge Spieler, die einfach wenig Chance bekommen haben und er hat da voll drauf gesetzt
Es war
und
ja damals auch so ein bisschen der Trierer Weg, der vielleicht
genau.
auch man munkelt, so ein bisschen notgedrungen war auch, ne, weil relativ wenig Geld im System damals war, im Trierer Basketball.
Absolut, absolut. Aber also Hendrik war halt immer, also der war schon immer ein sehr guter Trainer allgemein, aber auch gerade für Jugend. Das hat er dann natürlich da voll ausgenutzt. Hätte natürlich auch genauso in die Hose gehen können, darf man auch nicht vergessen. Aber
ja.
Gott sei Dank hat es damals gut funktioniert. Wir hatten eine sehr, sehr gute Teamchemie. Ja, wir waren einfach so ein Team von jungen Wilden, die richtig Bock hatten. Und das hat wirklich gut funktioniert.
Ich meine, ich bin ja dann auch damals ein Jahr zu dieser Trierer Mannschaft gestoßen. Da warst du leider schon weg. Andi Seifert war dann damals, sag ich mal, dein Nachfolger auch, ne, als Starting Center. Würdest du sagen, dass Hendrik schon maßgeblich beteiligt war, dass du so eine steile Karriere hingelegt hast?
Hundertprozentig. Wie gesagt, ich bin dann in der zweiten Liga mehr oder weniger rumgedümpelt, habe dann natürlich schon meine Spielzeit bekommen, aber aus der zweiten Liga wirklich eine Karriere aufzubauen, ist unfassbar schwer. Da braucht man Leute und Situationen, wo wirklich an einen geglaubt wird und wo man auch wirklich die Chance bekommt. Und die habe ich Gott sei Dank hier gehabt in Trier. Von daher, ich sage immer wieder, es gab verschiedene Trainer in meiner Laufbahn, den ich sehr viel zu verdanken habe. Das war einmal ganz am Anfang schon Josip Bosniak in Wittlich, da wo ich ja eigentlich her bin.
Kenne ich auch noch sehr gut, den Josip.
Ja, genau. Der war mein Trainer von 8, also angefangen habe, bis ich 17, 18 war, beziehungsweise noch bis in die NBBL sogar, bis ich 19 war. Das heißt, er hat im Prinzip dann so die ganzen Grundlagen mir beigebracht und ja, mich dahingehend ausgebildet. Dann Henrik Rödel, dass ich zum ersten Mal die Chance hatte, das auf der BBL Bühne zu zeigen, mich da zu beweisen. Danach dann mit Bamberg, ich gehe davon aus, da kommen wir gleich noch zu. In Bamberg dann mit Fleming, der im Prinzip genau dasselbe für mich gemacht hat, nur eben auf der EuroLeague, also auf der größten Bühne. Und dann wiederum in Roter Stern auf der EuroLeague Bühne im Ausland. Und die Trainer waren eigentlich so diejenigen, die mich mit am meisten geprägt haben. Was natürlich nicht heißt, dass andere Trainer auch da waren, die sehr wichtig für mich waren. Aber die würden mir jetzt so einfallen, die wirklich den Weg zu geben haben müssen.
Ja, du hast schon angesprochen, du bist dann nach wirklich einer starken Saison hier in Trier, warst dann All-Star etc., bist dann zum damalig besten Team der BBL gewechselt, nach Bamberg, unter Chris Fleming. Warst dann da so ein bisschen der Nachfolger von Tibor Pleiss. Warst dann da auch direkt sehr erfolgreich. Ihr habt einen Titel gewonnen in Bamberg. Nimm uns mal mit als Trierer Junge, der dann zum großen Bamberg gestoßen ist, war ja damals schon das Nonplusultra des deutschen Basketballs. Wie hast du die Zeit wahrgenommen?
Das Erste, was mir einfällt, ist, das erste Schlagwort, das mir einfällt, ist Druck. Ist halt nochmal ganz anders. Wenn du hier in Trier spielst, du natürlich den Druck hast, dass du die Leistung bringen musst, gerade als junger Spieler. Aber dann als junger Spieler dafür verantwortlich zu sein, ob eine Mannschaft, die einfach die Ambition hat, Meister zu werden in dem Jahr, glaube ich, waren sie schon 4 Mal hintereinander Meister, glaube ich, 4, 5 Mal. Da war natürlich die Ambition eine ganz andere. Und da war dann auch EuroLeague dabei. Wobei da, glaube ich, mir auch viel weiter geholfen hat. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe Basketball eigentlich nie wirklich geschaut oder verfolgt. Von daher, ich wusste schon, dass EuroLeague eine sehr hohe Liga ist, aber ich glaube, ich habe, glaube ich, nicht so wirklich registriert, dass das wirklich die beste in Europa ist in dem Moment, weil ich es, wie gesagt, einfach nie wirklich verfolgt habe und habe dann mehr oder weniger blauäugig gegen Jungs gespielt, die wirklich mit so das Beste sind in Europa. Und hab da,
das hat dir vielleicht aber auch ein bisschen geholfen, ja, ne? Absolut. Wenn man sich gar nicht so viel damit beschäftigt, auch vielleicht gar nicht diese Ehrfurcht zu haben, okay, gegen wen? Wer war damals so in Europa? Wer war so der Top Center, gegen den du damals antreten musstest?
Als wir in Bamberg gegen Panathinaikos gespielt haben, habe ich gegen Sofo gespielt, also Skorzenidis.
Baby Shaq.
Baby Shaq ist halt einfach eine Macht. Mit dem habe ich ja danach noch zusammengespielt, bei Roter Stern noch eine Saison. Aber da war ich ja auch noch nicht ganz körperlich da, wo ich hingehöre. Genau, und das ist noch ein bisschen schlanker, ein bisschen schneller. Aber gegen den war halt einfach gar kein Licht zu sehen.
Du hast damals du hast angesprochen, der Druck war hoch in Bamberg. Da gab es ja auch eine Situation, da wurde es mal öffentlich kritisiert von dem damaligen Manager Wolfgang Haider. Kannst du dich daran erinnern?
Da kann ich mich sehr gut erinnern, ja. Das ist auch immer wieder Thema. Was soll ich sagen? Ja, das war sehr schade, um das mal vorsichtig zu sagen. Im ersten Jahr haben wir mit, ich habe den Namen vergessen, da sollte eigentlich ein Australier in Fünfer, also der Starting-Fünfer sein, dann mit mir hinten dran. Der hat sich dann aber verletzt, sodass meine Spielzeit nach oben geschossen ist und wir aber trotzdem Meister geworden sind. Ich erinnere mich da gern noch an den Tippdank zur Overtime. Das war somit die krasseste Situation in meiner Karriere bis zu dem Zeitpunkt. Im nächsten Jahr, im darauffolgenden Jahr, gab es so ein bisschen Probleme innerhalb der Mannschaft. Und dann hat sich der Herr Haider gedacht, er lässt Kritik aus, die einfach absolut nicht haltbar ist in jeglicher Art und Weise. Ging ja dann auch so weit, dass dann irgendwann Fleming sogar noch eine extra eine Pressekonferenz noch eingerufen hat, um halt eben dem zu widersprechen, dass das eben so nicht stimmt.
Damals war aber auch, muss man auch sagen, war auch viel Druck, ne, von damaligen Geldgeber auch schon
ja,
mit am...
Verstehe ich, dass da Druck ist, aber verstehe ich dann nicht, warum, wenn man eh schon Druck hat, warum man dann gerade...
Nee, die Spieler müssen auf jeden Fall geschützt werden. Und das muss man auch Fleming, das ich meine, man muss das auch dem Chris Fleming hoch anrechnen, ja, dass er da euch in Schutz genommen hat.
Er hat komplett meinen Rücken gestärkt vor versammelter Mannschaft. Das war natürlich, war für mich gerade als junger Spieler, ich meine, wie gesagt, ich habe keine Ahnung gehabt. Meine Eltern spielen ja auch keinen Basketball, haben Basketball nie geschaut. Von daher, war das ja eine komplett andere Welt für mich. Und halt, warum redet da derjenige, der eigentlich meinen Rücken haben sollte oder meinen Rücken stärken sollte und der mich auch unterschrieben hat, also mit dem ich verhandelt habe. Also warum fällst du mir so einen Rücken völlig, völlig haltlos und unnötig? Also war einfach dämlich. Aber wie gesagt,
wir haben ja dann ich war ja damals bei Adland, wir haben ja dann die Ära Fleming beendet in den Playoffs. In der Viertelfinalserie.
Das habt ihr, ja. Es ging einfach drunter drüber in der Mannschaft. Und halt, das hat damit angefangen, mehr oder weniger. Und halt, wie gesagt, jedem sein Hobby, aber wenn er dazu machen will, dann, ich verstehe es nicht, aber.
Ja, aber das war sicherlich wahrscheinlich die erste so auch harte Erfahrung, was das Profigeschäft bedeutet, ne? Also es ist ja, als junger Spieler auch mal wichtig, so eine Erfahrung zu machen. Die prägt sich einem unschön, aber gehört eben auch dazu. Ich meine, das sage ich in meiner neuen Verantwortung den jungen Spielern auch, das wird, wenn ihr Profis werden wollt, kommen auch solche Zeiten auf einen zu, weil das dann am Ende des Tages ein Geschäft mit Druck, da geht es um absoluten Leistungsdruck, du musst gewinnen, du musst deine Sponsoren glücklich machen, du musst funktionieren. Und dann bist du ja danach tatsächlich noch in ein größeres, in einen größeren Löwenkäfig, sage ich mal, gewechselt zu Roter Stern Belgrad. Das war damals schon etwas Neues, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, warst du der erste deutsche Spieler bei Roter Stern Belgrad?
Ich glaube, ja.
Ja, oder?
Ja, also allgemein, ich meine, wenn man sich heute anschaut, wie viele deutsche Spieler wir im Ausland haben.
Ja, das war damals nicht so.
Also überhaupt nicht.
Das war damals nicht so und vor allem nicht, dass ja jemand ins fast schon Mekka des europäischen Basketballs gewechselt ist.
So sieht man das, wenn man sich im Basketball auskennt. Meine Familie war da eher, sie kannten natürlich sehr viel nur von den Erzählungen aus den Medien her. Von daher war da sehr viel Angst dabei.
Hat die Mama Angst gehabt um dich?
Hundertprozentig.
Ja? Beim ersten Mal dann mitgefahren, als du rübergeflogen bist?
Ganz so muttersüchtig war ich ja nicht. Ich war dann schon ein bisschen erwachsener.
Ja.
Aber es war schon so, dass von der Familie aus schon so ein bisschen, pass auf dich auf und halt viel Kriminalität und dann war ich da und hab dann irgendwann gemeint, dass ich verstehe, dass sie so am Anfang gedacht haben, aber sie müssen da hinkommen, müssen sie selber angucken. Und jetzt sind wir so weit, dass sie bald selber rüberfahren, obwohl ich nicht mitfahre, weißt du? Also sie haben sich so sehr in Belgrad verliebt. Aber halt natürlich damals, dadurch, dass man eben nichts davon gehört hat, außer negative Sachen aus den Schlagzeilen, war es natürlich so, dass man sich da vielleicht ein bisschen Gedanken macht um sein Kind, aber am Ende dann völlig unbegründet.
Was man mit, wie war für dich die Zeit in Belgrad? War es schon am Anfang ein großer Kulturschock? was so den Basketball anging, was die Leute anging. Du hast dich ja da wirklich eigentlich fast in kürzester Zeit auch zum Publikumsliebling gemacht. Da war ja auch dann dein Spitzname Iron Mike zu der Zeit, der dich geprägt hat.
Ein bisschen, ja. Ich glaube, wenn ich das runterbrechen müsste, also ich habe mir das, also weil ich jedes Mal darauf angesprochen werde, auf meine Zeit in Belgrad, ich erzähle auch jedes Mal, auch hier den Jungs, ja, also man redet natürlich auch sehr viel auch im Bus und hier in der Umkleide. Ich sag jedes Mal, ich höre mich an, wie Opa, der vom Krieg erzählt. Und erzähle einfach jedes Mal immer das Gleiche. Und immer nur, egal worum es geht, komme ich immer wieder auf die Zeit in Roter Stern zurück. Und ich habe manchmal so das Gefühl, oder ich glaube, ich hatte damals so ein bisschen das Gefühl, weil ich halt, ich hasse diesen Begriff Bad Boy oder so, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen, so ein Kerl, der so ein bisschen aneckt, war ich eigentlich immer.
Du warst halt eine Persönlichkeit oder bist eine Persönlichkeit, aber das ist doch was sehr, sehr Positives.
Dankeschön. Ja, manche Leute sehen so, manche Leute...
Früher wurde es auch tatsächlich, glaube ich, einfach negativer gesehen. Ja, da war es bei, vor allem bei deutschen Spielern hatte man das Gefühl.
Ja gut, aber auf der anderen Seite hast du ja auch Basler zum Beispiel. Also der ist ja auch, also der eckt ja auch an, redet so, wie er gerade, so wie ihm gerade der Kopf gewachsen ist.
Übrigens. Mario Basler, glaube ich, war Trainer hier. Ja, war ein Trainer. Zu der Zeit, als ich hier gespielt habe.
Nein.
Die Geschichten lassen wir mal weg.
Ja, erzähl's mir.
Aber ja, also. Ich glaube, im Fußball gab es diese Persönlichkeiten, aber im Basketball war es ja dann eher so, okay, es gibt verrückte Ami-Vögel, die voll tätowiert sind, die so ihren eigenen Stil hatten, ein bisschen angeeckt sind, aber bei den Deutschen war es ja eher so dieses aalglatte.
Genau.
Verteidiger hart, stell dich in die Ecke und du warst dann ja schon anders. Heutzutage ist es ja schon, gibt es mehr Persönlichkeiten, auch bei deutschen Spielern.
Ja, das stimmt im Allgemeinen schon. Damals habe ich nur so das Gefühl gehabt, auch darüber, was damals, wie gesagt, in Bamberg passiert ist, dass ich dann schon so ein bisschen einfach so ein bisschen angeeckt bin bei ganz, ganz vielen Leuten. Aber eigentlich glaube ich, also definiere ich mich oder würde ich selber sagen von mir, dass ich eigentlich ein sehr herzlicher Kerl bin, wenn man mich eigentlich kennt.
Das kann ich nur bestätigen übrigens.
Dankeschön. Und eine ähnliche Erfahrung habe ich auch in Belgrad gemacht. Also irgendwie hat das so perfekt gepasst, weil halt, wie gesagt, das Angebot kam damals. Und dann, wie gesagt, Oma und Mama waren dann so ein bisschen irgendwie, ja, pass auf dich auf und keine Ahnung. Und halt, da bin ich hingegangen und die waren die herzlichsten Menschen der Welt. Und ich habe dann so, also genau so sehe ich mich auch. Also halt so nach außen hin, wie du sagst, halt so 130 Kilo voll tätowiert. Klatze, aber halt eigentlich, ich bin zu Hause mit der Kleinen, also ich glaube, wenn man mich zu Hause sehen würde, wie ich daheim die Kleine umgarne, glaube ich, würde mich kein Gegenspieler mehr ernst nehmen. Also das ist dann so ähnlich auch in Serbien gewesen. So, wie gesagt, so auf den ersten Blick dieses Harte und dieses Grobe, aber halt eigentlich so die herzlichsten Menschen, die ich so mit kennengelernt habe.
Ich erinnere mich mal an eine Situation, die wir haben ja leider Gottes zusammen nur bei der Nationalmannschaft gespielt, ne?
Leider.
Und ich erinnere mich mal an eine Situation.
Vielleicht auch ein bisschen besser für unsere Leber, aber ja.
Ja, allgemein da hast du wohl recht. Aber ich erinnere mich an eine Situation, da hast du mal gesagt, so, ich weiß nicht, wir kamen zu irgendeinem Fenster oder so. Und da hast du gesagt, so, ey, wo nimmt ihr alle das Selbstbewusstsein her? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Aber ich weiß nicht, in welcher Situation du da gerade warst. Du warst sicherlich nicht bei Roter Stern, sondern du warst irgendwo anders. Du hattest ja, kommen wir später nochmal drauf, auch Stationen, wo es auch nicht so gut für dich lief. Mhm. Aber das finde ich, beschreibt es ganz gut, weil man erwartet jetzt nicht von dir, als wenn man dich sieht, als Statur und als Persönlichkeit, da geht man davon aus, dass du Selbstbewusstsein 1000 hast. Heutzutage, glaube ich, würde man sagen Aura. Ja, habe ich mir.
Das ist die neue Generation, ne?
Und dann kommt er so rein in die Kirche und sagt so: Ey, fuck, wo nehmt ihr denn euer Selbstbewusstsein her? So, ne? Und ich glaube, manchmal ist dein Erscheinungsbild ein anderes, was vielleicht eigentlich in dir gerade steckt, ja? Weil, wie du schon sagst, du bist einer der herzlichsten Menschen, die man sich auch in diesem Geschäft vorstellen kann, ja, das muss man ja wirklich sagen. Und deswegen fand ich es so geil zu sehen, auch, dass ein deutscher Spieler zu der Zeit nach Roter Stern gegangen ist oder zu roter Stern gegangen bist und dass du dann da so ja, empfangen wurdest, rassiert hast teilweise. Und war dann aber gleichzeitig auch wieder verwundert, warum es dann doch nur in Anführungszeichen 2 Jahre waren, ne? Mhm. Zum ersten Mal. Du warst ja häufiger bei Roter Stern und bist dann zu Maccabi Tel Aviv gewechselt. Mhm. War das ein Move? Das war einfach ein Angebot, das man nicht ablehnen konnte? Oder wie kam das zustande?
Ja, also das war die beste Karriere, die ich eigentlich eigentlich die beste Saison in meiner Karriere. Das halt, wie du gerade sagst, auf der Tribüne, also auf der Bühne in Belgrad bei Roter Stern ist natürlich, also sich da durchzusetzen, ist halt wirklich schwer, obwohl es ja von den Fans möglichst einfach gemacht wird, aber
hoppala. Entschuldigung.
Aber wenn du es da schaffst, dich da irgendwie zu etablieren und da eine gute Saison zu spielen, ist eigentlich nach oben hin alles offen. Ich meine, da sieht man ja, wo die ganzen Jungs hingegangen sind. Das sind alles jetzt viele davon sind wirklich einfach gestandene NBA-Profis oder.
Du bist doch nicht alleine zu Maccabi, ne? Du bist
mit Quincy Miller damals. Mit der Vierer. Ja, das war, da kamen viele gute Angebote rein und das von Maccabi, als das kam, mir war immer wichtig, abgesehen davon natürlich basketballmäßig irgendwas zu erreichen, war mir persönlich, es liegt zwar auf der Hand auch irgendwo, redet aber keiner drüber, ging es natürlich auch sehr viel um das Finanzielle. Ich wollte die Familie möglichst schnell abgesichert wissen, die ich jetzt erst habe, aber halt worauf, also ich meine, als Basketball-Profi war es ja selber, man hat nur eine gewisse Anzahl an Jahren, von daher muss man das reinholen, wie es geht, um halt sich irgendwas aufzubauen. Und das war ein Angebot, ja, ich habe mir halt gedacht, entweder, also wenn ich jetzt Nein sage, damals gab es auch eine NBA-Mannschaft, die eventuell Interesse gehabt hätte. Ich habe kein Angebot am Tisch liegen gehabt, aber es waren Gespräche da.
Ja.
Und ich wusste schon, was für eine finanzielle Richtung es ungefähr geht. Habe mir dann aber gedacht, also nochmal, weil ich habe bis jetzt noch kein NBA-Spiel gesehen in meiner Karriere. Also nie, ich habe einfach kein Interesse daran.
Mike Zirbis hat noch kein Spiel der NBA gesehen.
Ja, also wenn du alle
Schnipsel, noch kein einziges.
Wenn du alle Schnipsel zusammenzählst, habe ich wahrscheinlich eins gesehen. Aber also das ist einfach kein Basketball, der mir gefällt. Allgemein, ich spiele nicht den ganzen Tag Basketball, da brauche ich daheim auch mal Basketball zu gucken. Außer natürlich wichtige Spiele wie jetzt Nationalmannschaft oder sowas, die gucke ich mir natürlich an. Oder auch Finalspiele, aber vorher eigentlich nicht wirklich. Deswegen war nie ein großes Ziel von mir, großartig NBA zu spielen oder wie immer, sondern es war einfach für mich eine Möglichkeit, Geld zu verdienen und einen finanziellen Standpunkt irgendwie zu erarbeiten für die Familie später. Weil du ja natürlich auch nicht die Möglichkeit hast, nebenher noch eine Ausbildung zu machen oder irgendwas. Deswegen musst du eben gucken, wo du bleibst. Und das war damals dann mit Maccabi so, dass das Angebot reinkam, 2 Jahre, also 2+1. Und natürlich man muss ja auch immer vom Worst Case ausgehen, wenn ich dann in NBA gegangen wäre. Und ich habe mir dann gedacht, wenn ich mich jetzt im ersten Spiel ziehe ich mir einen Kreuzbandriss zu, dann habe ich so viel Geld verloren. Und dann gehe ich lieber hin, mache den sicheren und ob ich da rumknicke oder nicht, ist auch egal.
Und man muss ja auch sagen,
Gedanke damals.
Man muss ja auch sagen, Maccabi, erstmal war die Situation in Israel damals nicht die gleiche, wie sie jetzt ist. So. Plus, es ist eine geile Stadt, darf absolut man nicht vergessen.
Absolut.
Geiles Wetter, tolles Essen. Und ja, damals schon auch ein Top-Team in der Euroleague.
Ja, hundertprozentig. Und die Ambitionen waren damals auch eine andere, als die Maccabi heute hat. Also es war damals, sie haben uns damals auch gesagt, das war der größte Etat, den sie bis dahin hatten. Und also die haben wirklich alles reingebuttert, oben mitzuspielen in der Euroleague. Und haben, deswegen auch die Teammates, die ich da hatte, das waren schon, also die waren zusammengekauft von allen Mannschaften mehr oder weniger. Schön rausgepickt und hat dann halt überhaupt nicht funktioniert. Aber
warum hat es für dich nicht funktioniert?
Für mich persönlich hat es nicht funktioniert, weil ich mich verletzt habe. Ich habe am Fuß habe ich eine Fersensporn gehabt, der aber dann so bescheiden verlaufen ist, dass es von den Ärzten dort nicht unter Kontrolle gegangen ist. Irgendwie kontrolliert werden konnte, beziehungsweise eingefangen werden konnte. Und das war dann der Grund, warum ich dann letztendlich auch nach München gegangen bin.
Wegen der medizinischen Betreuung?
Ja.
Du wurdest damals, glaube ich, ausgeliehen, richtig?
Im ersten, also nach einem halben Jahr Maccabi bin ich
im Januar, glaube ich, bist du danach nach München gekommen.
Ausgeliehen und im zweiten Jahr war Aufhebungsvertrag und dann war schon München.
Hast direkt einen Double gewonnen mit den Bayern?
Exakt.
Überall, wo der Mann hinkommt, gewinnt der Titel, ja, auf seiner europäischen Reise.
Ich hatte viel Glück gehabt damit, ja, das stimmt.
Du warst dann in München, bist dann aber trotzdem weitergetingelt. Das war dann so ein kurzer Zwischenstopp in deiner Karriere, wo du nochmal BBL geschnuppert hast. Ja, jetzt nimm mal diesen Zeitraum von deiner ersten Erfahrung in der BBL in Trier. Dann bist du zu Roter Stern, bis zu Maccabi und dann warst du kurz in München. In dem Zeitraum ist ja viel passiert in der BBL. Beispielsweise München ist auf die Landkarte gekommen. Das war nicht so, als du zuallererst BBL gespielt hast. Ja, ich bin ja damals mit München aufgestiegen und da ist ja ganz viel passiert. Wie in dieser Zeit, wo du nicht in Deutschland warst, wie hat sich da in der kurzen Zeit die BBL aus deiner Sicht verändert? Hast du da eine Veränderung wahrnehmen können? Wurde es professioneller? Weil du hattest ja damals dann den Vergleich aus zwei europäischen Top-Standorten, ne, mit Belgrad und Maccabi.
Ja, das stimmt. Also München, sie waren damals schon genauso wie heute auch, ist halt in vielen Hinsichten war so das Nonplusultra. Die Medienarbeit, die Professionalität allgemein im Verein, die medizinische Betreuung, das war alles auf einem ganz anderen Level, wie ich das sonst irgendwo gesehen hätte. Und wie gesagt, deswegen bin ich...
Auch im Vergleich zu Maccabi und Roter Stern?
Ich bin von Maccabi weggegangen, weil sie das Ding nicht in der Kontrolle gekriegt haben.
Ja, okay, der medizinische Teil, aber so dieses Rundherum, sage ich mal?
Alles Rundherum würde ich auch sagen, ja.
Ja?
Also die Aufmerksamkeit in der Gesellschaft, die war in also... Ich habe das Gefühl, Israelis lieben auch Basketball. Also der war, also jeder war irgendein Basketball-Fan von irgendeiner Mannschaft. Ganz, ganz viele natürlich von Maccabi, weil es eben so das mit das Aushängeschild ist. Jetzt heute natürlich mit Hapoel noch eine Mannschaft dabei, aber damals eben nur Maccabi. Und da war der Fokus halt viel größer als der Fokus in München auf den Basketballern war. Aber der Verein an sich, also das war schon sehr professionell. Maccabi natürlich auch. Nochmal in einer anderen Hinsicht. Da war sehr, sehr viel Fokus auch auf Sicherheit. Wir sind eigentlich immer mit unserem Flieger geflogen, beziehungsweise mit einem gecharterten Flieger. Hatten immer so eine Sicherheitsfirma dabei. Es hieß immer, das wären welche von Mossad gewesen. Ob das ist, weiß ich nicht. Aber es war halt auch so, dass wenn wir dann Auswärtsspiel hatten, haben wir eigentlich immer einen kompletten Floor für die Spieler gehabt und Trainer. Und da saßen dann draußen saßen dann die ganze Nacht über zwei Kollegen, die dann den Flur im Blick hatten. Das ist halt schon, also da.
Ja. Schon eine krasse Erfahrung auch, ne?
Ja, es
macht man sich da Gedanken?
Als erstes ist es halt schade, dass man sowas überhaupt braucht.
Ja.
Natürlich, aber es war ein komisches Gefühl. Also
ein ehemaliger Mitspieler von mir, der, ich weiß nicht, doch, hast du mit Nate Linhardt zusammengespielt?
Ja, sicher. Hier, in Trier.
Ach, war das noch? Ja, stimmt, der war noch hier, weil der war ja auch mal.
Der war, glaube ich, dann für ein paar Monate da, oder?
Der war ein paar Monate bei Maccabi und der meinte zum Beispiel, bei Auswärtsfahrten wurde ihnen geraten, wenn sie dann mal irgendwie die Stadt sich angeschaut haben, keine Klamotten von Maccabi Tel Aviv anzuziehen.
Genau, ja.
War das bei euch auch so?
Mhm. Ja, also, wie gesagt, Sicherheit ist da ganz groß. Ich meine, es gibt genügend Gründe dafür, warum sie so denken. Aber es war halt trotzdem, wenn du dann dabei bist, ist schon ein komisches Gefühl irgendwie. Also, aber ja gut, ich habe mir jetzt auch nicht so viel Gedanken darum gemacht, dass mir irgendwas passieren könnte oder so. Ich hätte keine Angst gehabt. Wie auch mit Security ganz nah vor der Tür.
Ich glaube, du warst der erste deutsche Spieler bei Roter Stern Belgrad und ich glaube, du warst auch der erste deutsche Spieler bei Maccabi Tel Aviv.
Ich weiß nicht, ob es bis jetzt nochmal einen Spieler bei Maccabi gab, einen Deutschen.
Du bist einfach eine Legende. Du bist dann nach München, haben wir gerade besprochen, und von München aber dann nochmal zurück, das zweite Mal zu Roter Stern Belgrad.
Genau.
Warum?
Weil ich wusste, wie es war.
Weil du Belgrad vermisst hast, gibst zu.
Ich vermisse Belgrad immer. Auch jetzt, ich vermisse Belgrad immer. Meine ganzen Freunde da, die Stadt an sich, die Leute. Aber Ja, damals war es, also wir haben das Double gewonnen. Meine Spielzeit war nicht ganz so wie erhofft. Habe damals mit Devin Booker zusammengespielt.
Du warst dein Backup.
Genau. Aber ich habe nicht ganz so funktioniert, wie ich gehofft habe. Und ja, dementsprechend kamen danach dann ein paar Angebote rein, unter anderem eben auch Roter Stern. Und da war es dann in so einem Zwiespalt. Auf der einen Seite habe ich mir gedacht, entweder das hier ist jetzt so, dass ich weiß genau, worauf ich mich einlasse, ich weiß genau, was kommt. Macht natürlich übertrieben Spaß, bin wieder zu Hause in Anführungsstrichen. Auf der anderen Seite habe ich mir auch gedacht, halt zu gewinnen gibt es ja nicht viel, weil wenn ich so spiele wie vorher, dann ist halt klar, also ist natürlich Iron Mike muss, also spielt halt so. Aber auf der anderen Seite, wenn ich halt nicht so performe und nicht so spiele, dann bin ich halt ja, ganz schnell auch nicht mehr der Publikum Liebling. Und war in dem Zwiespalt und ja, also habe mich dann eben dafür entschieden. Und zudem, genau, man darf auch nicht vergessen, ich kam ja gerade erst aus der Behandlung bzw. aus der Verletzung raus. Habe gerade erst wieder angefangen, wirklich Spielzeit zu bekommen und von daher war jetzt das Angebot ist auch nicht riesig groß von anderen großen Vereinen.
Dann ging es vogelwild weiter in der Karriere des Mike Zirbes. Du bist dann nach China gewechselt,
Absolut, ja.
in die Emirate bist du gewechselt. Dann nochmal ganz kurz zurück zu Roter Stern.
Zwischendurch war noch, glaube ich, noch Slowenien dabei, oder nicht?
Slowenien warst du, dann Lissabon.
Das war nach Roter Stern,
Das war nach Roter Stern Lissabon und dann bist du wieder zurückgekommen. In all dieser Zeit, wo du in den verschiedensten Ländern unterwegs warst, hast du die BBL da verfolgt?
das ist ein BBL-Podcast, was soll ich jetzt sagen?
Also du hast die BBL nicht aktiv verfolgt, das, richtig?
Nee. Auch weniger passiv. Also
Oh, ich liebe deine Ehrlichkeit. Wie viele Leute, 95% der Spieler, die ich kenne, die würden hier sitzen und sagen, ja, ich war total nah dran und hatte mega viel Kontakt. Aber es ist, das bist einfach du und deswegen lieben dich die Leute auch so. Okay, du hast die BBL nicht verfolgt. Gab es einen Wechsel, sag ich mal, ob es jetzt nach China war oder in die Emirate, also, dass du vielleicht jetzt rückblickend anders machen würdest, da vielleicht nicht mehr hingehen würdest, oder bereust du keinen deiner Schritte?
Bereuen ist so ein schwieriges Wort. Also man weiß es halt nicht. Also wie wäre es gewesen, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich nicht nach, was weiß ich, wohin gegangen wäre. Ich habe immer da geschaut, dass ich ja, einfach für mich eine Situation finde, die für mich am meisten Sinn macht. Also Emirate zum Beispiel war, ich kam gerade aus Slowenien, die Saison wurde abgebrochen, wegen Corona. Dann kamen Angebote rein aus, weiß ich gar nicht ganz genau, ich glaube Türkei und sonst irgendwo her. Ich weiß nicht mehr. Aber da wusste ich halt eben nicht, also wird die Saison überhaupt gespielt, wenn ich jetzt da für das Geld und für die Zeit unterschreibe, also kriege ich das Geld überhaupt, wird überhaupt gespielt, ist die Saison wieder hinfällig? Und das war halt eben so die Anfangszeit von Corona, wo man einfach gar keine Ahnung hatte. Und die Emirate haben halt mir ein Angebot gemacht und gesagt, so, also ob sie spielen oder nicht, ich werde mein Geld kriegen und alles ist sicher. Und da habe ich mir gedacht, also wenn ich da sicher mein Geld bekomme und ich wohne in Dubai, dann war dann ziemlich einfach die Rechnung. Nach außen hin sah es dann so ein bisschen aus, als hätte ich aufgegeben und hätte keine Lust mehr. Aber halt für mich in dem Moment, also für mich persönlich war es einfach die einzige Situation, wo ich sicher mein Geld bekomme. Das war eigentlich so mehr oder weniger einzige Grund.
Du hast ja dort, glaube ich, auch einen Titel gewonnen.
Ja.
Richtig?
Ich
Das
glaube
heißt, du hast in
sogar zwei.
eigentlich überall in deinen Stationen Titel gewonnen. Wo waren die Titelpartys, egal ob jetzt Pokal oder Verein, wo waren sie am krassesten und was war der kulturelle Unterschied bei diesen Feiern?
Das ist eine sehr gute Frage. Am krassesten, glaube ich, war. Also meine allererste Meisterschaft in Bamberg war schon echt cool. Aber einfach auch so für mich persönlich war einfach. Also ich als Deutscher wurde deutscher Meister. Das war schon echt cool. Aber ich glaube, die krasseste Feier war. Also mit die krasseste Feier war bei Roter Stern. als wir zuerst Abiliga gewonnen haben, was damals noch so war, dass es durfte ja nur der Gewinner von der Abiliga durfte Euroleague spielen. Das heißt, wir mussten im Prinzip in der jetzigen Saison gewinnen, dass wir nächstes Jahr Euroleague spielen. Das heißt, du warst im Prinzip dafür verantwortlich, dass die Mannschaft halt auf der Bühne spielen darf. Und als wir das geschafft haben, das war schon echt geil. Und danach dann wurden wir serbischer Meister gegen Partizan damals. Ich glaube, das erste Mal nach 13 oder 14 Jahren. Das war auch sehr ausgelassen. Also das war schon was ganz Besonderes. Ich glaube, das war so mit die einschneidendsten und größten Feiern.
War das Thema dann vielleicht auch in der Zeit, wo du nach Dubai gegangen bist, Corona-Zeit, ja, war ein bisschen unklar, wie geht's überhaupt alles weiter. Das Thema Sicherheit dann auch so ein großer Faktor, warum du gesagt hast, okay, zum, jetzt nicht absoluten Ende, aber zum späteren Zeitpunkt deiner Karriere möchtest du eigentlich wieder in diese Sicherheit nach Deutschland zurück und vor allem nach Trier? War das so ein ausschlaggebender Punkt oder wie kam das dann?
Sicherheit, also Sicherheit jetzt auf der physischen Seite habe ich, wie gesagt, nie eigentlich großartig Angst gehabt oder mir da großartig Gedanken drum gemacht. Ich wusste eigentlich immer, dass ich wieder, also irgendwann werde ich wieder zu Trier kommen. Es war mir immer klar, dass ich hier meine Karriere aufhören werde. Ich hab natürlich gehofft, dass das dann nicht in der ersten Regio sein wird. ich habe in Portugal unterschrieben, habe da 2 Jahre unterschrieben. Wurden da auch Meister. Aber danach dann haben sie dann ohne mich geplant. Das heißt, ich war wieder auf der Suche nach einem Verein, habe aber das Geld ja zugesichert bekommen. Von daher war das auf der finanziellen Seite wiederum egal. Und habe mir halt gedacht, dann so langsam, ja, ich hatte zwischenzeitlich nochmal eine Knie-OP bei Roter Stern damals, kurz bevor ich dann nach Portugal gewechselt bin. Und ja, habe das da so ein bisschen mitgeschleppt, aber dadurch hat es irgendwie so ein bisschen ergeben. Zudem kamen noch ein, zwei familiäre Gründe noch dazu. Wenn man es ansprechen möchte, wo es meinem Opa nicht ganz so gut ging. Und dann war dann einfach so für mich persönlich der Zeitpunkt gekommen. Gleichzeitig, also noch ein Grund mehr, habe ich meine jetzige Verlobte, haben uns dann eben auf der Ebene nochmal mehr angenähert, und das hat schon so, also hat sich einfach richtig angefühlt, einfach, dass ich jetzt so langsam nach Hause kommen könnte. Sie kommt aus Luxemburg, was ja direkt nebendran ist, und war dann einfach so, alle Puzzleteile haben irgendwie mehr oder weniger Sinn ergeben, und habe ich mir gedacht, dann spiele ich nochmal in Trier und guck, ob ich die irgendwie nochmal in die erste Liga bekomme.
Wir haben ja dann noch gegeneinander gespielt.
Ja, genau.
In der Pro A.
Genau.
Ja, das war mein letztes Jahr der Karriere, war dann dein erstes Jahr zurück. Hat ja dann im allerersten Jahr nicht direkt geklappt?
Leider nicht, nein.
Leider nein. Aber ich habe ja hautnah miterlebt, dass du immer noch unter den Körben eigentlich nicht zu verteidigen bist, und ihr hatte damals schon eine sehr, sehr starke Mannschaft, und im Jahr darauf war dann eigentlich fast schon klar, dass ihr da hochgehen nicht nur wollt, sondern werdet. Es war jetzt nur der Pro A Aufstieg in die BBL, aber das war zurück an alter Wirkungsstätte. Es hat, glaube ich, für diese Stadt und für diesen Verein enorm viel bedeutet. Wie emotional war das für dich?
Schon sehr. Es war, also als ich hier zurückgekommen bin, wie gesagt, gab es verschiedene persönliche Gründe dafür, also für mich persönlich. Aber natürlich war der Wunsch riesig groß, Trier wieder dahin zu bringen. Und hab mir das so ein bisschen ausgemalt, wie das wäre. Im ersten Jahr, wie du richtig sagst, leider nicht gegen Frankfurt, leider ist nicht hinbekommen. Aber als ich dann mitbekommen habe, dass wir die Mannschaft mehr oder weniger halten, habe ich mir dann, genauso wie du gerade gesagt hast, gedacht, wenn wir jetzt die Ambition haben, wirklich aufzusteigen. Weil im ersten Jahr war es noch nicht ganz so. Ich meine, das Jahr davor waren wir relativ weit unten. von da waren die Ambitionen jetzt nicht riesig groß, wollte aber trotzdem hierhin zurückkommen. Und dann im zweiten Jahr war es dann schon so, also wenn wir jetzt die Ambition haben, dann gehen wir da jetzt voll rein. Und dann, dass es dann funktioniert hat, war natürlich ein überragendes Gefühl. Also das war wunderschön. Das war echt cool.
Jetzt steht ihr auf dem Playoff-Platz. Der Trierer Basketball ist wirklich auf dem Vormarsch. Wie hat sich für dich, sag ich mal, im Vergleich vor 18 Jahren der Trierer Basketball verändert? Und wo kann es mit dem Trierer Basketball noch hingehen? Und wo vor allem, wie geht es mit Vaik Zürbis und dem Trierer Basketball weiter?
Das sind mehrere Fragen. Also einmal, wo der Trierer Basketball noch hingeht, ist, glaube ich, also ich glaube, dass wir, also wie immer im Sport geht es natürlich auch um das Finanzielle. Ich glaube, wir haben hier einen sehr guten Standort. Wir haben sehr, sehr große Firmen hier. Wir haben eine hohe Basketballbegeisterung in der Gesellschaft. Jetzt mit der Bühne, mit der ersten Liga natürlich umso mehr. Jedes Spiel wird übertragen. Das ist auch anders, als es damals war. Und von daher, also glaube schon, dass wir hier noch großes Potenzial haben. Und was sich geändert hat, ist, glaube ich, dass wir das jetzt doch noch vermehrt angehen als damals. Also ich glaube, dass wir professioneller geworden sind. Gibt natürlich immer noch Luft nach oben, aber wir arbeiten daran. Und wie gesagt, ich glaube, dass nach oben hin, also ich glaube nicht, dass wir, also glaube ich leider nicht, dass wir mal EuroLeague Basketball in Trier sehen werden. Aber ich glaube trotzdem, dass wir eine etablierte Bundesliga-Mannschaft sein können und das für lange Zeit auch sein werden.
Wie hat sich aus deiner Sicht in all den Jahren auch die BBL im Allgemeinen verändert?
Das ist jetzt dieses Jahr schwer zu sagen, weil jetzt dieses Jahr am College viel Geld verdient wird. Deswegen haben wir leider viele junge, gute deutsche Basketballer verloren. Also verloren nach Amerika sind sie gegangen. Was dem deutschen Basketball, glaube ich, sehr wehtut. Im Allgemeinen muss man mal sagen, glaube ich, dass jetzt so langsam sieht man die Früchte, die damals, ich glaube, du warst das erste Jahr in der BBL, ne?
Ja.
Also vorher gab es das ja gar nicht. Ich glaube, du warst das erste Jahr, ich war dann im zweiten Jahr dabei. Ich glaube, dass man jetzt erst wirklich die Früchte sieht, die damals in der BBL einfach geerntet wurden. Und ich glaube, dass das so, also so das Grundkonstrukt im deutschen Basketball einfach damals so verändert wurde, dass, wie gesagt, jetzt wir einfach Spieler auf der ganzen Welt haben. Wir haben so viele NBA-Spieler wie noch nie. Wir sind deutscher Meister, wir sind Weltmeister. Also das ist, wie soll ich sagen, das ist schon herausragend, was wir in Deutschland hinbekommen haben. Und das halt, wie gesagt, das war aber vor ganz, ganz vielen Jahren, dass der Grundstein da gelegt wurde. Und ja, wie gesagt, jetzt sieht man erst, was das eigentlich gebracht hat. Und deswegen ist, glaube ich, jedem dabei, nicht außer Acht zu lassen.
Wir haben im Vorfeld, da war der Record-Button noch nicht gedrückt, über die aktuellen Center der BBL gesprochen. Dass da eher Leichtgewichte unterwegs sind. Wie hat sich da auch vielleicht deine Position verändert über all die Jahre?
Meine Position ist nicht mehr meine Position, muss ich sagen. Also die Center, die heutzutage halt viel, viel rumrennen, sind halt oft einfach Lob-Targets. Also Leute, die wirklich sehr hoch springen können, leicht sind, sehr schnell sind, vielleicht sogar ein bisschen werfen können, dribbeln können. Und das war früher halt noch ein bisschen anders. Früher hast du halt, also
da hast Fleisch.
Halt ja, du hast halt mit deiner Masse hast du versucht, irgendwie die Leute aus dem Weg zu schieben, um dann die Bälle einzusammeln oder Platz zu machen für die Mitspieler. Das sieht man heutzutage einfach, also so gut wie gar nicht mehr. Aber selbst in der EuroLeague kenne ich. Also wenn du jetzt zum Großteil zumindest, da gibt es immer noch Spieler bzw. Mannschaften, die dann mit einem Dicken mitziehen. Aber im allgemeinen Sinne ist der Basketball viel schneller geworden, viel athletischer. Und hat halt einfach mit dem Basketball, wie wir ihn damals kennengelernt haben, relativ wenig zu tun.
Mike, das war eine sehr, sehr interessante Reise. Zum Abschluss machen wir noch ein paar kleine Rapid Reactions, weil die Kollegen natürlich für Social Media da einiges rausschnibbeln wollen. Beschreib uns mal AG Mock in 3 Worten.
Liebevoll, depressiv und lustig.
Okay.
Soll ich die Kamera gucken oder soll ich dir?
Deine Top 5 Center of all time.
Mit denen ich zusammengespielt habe, mit denen gegen die ich gespielt habe.
Da du kein Basketball schaust, kannst du nur die nehmen, mit denen du zusammengespielt hast.
Boba Marjanovic, Fimmerling, mit dem habe ich sogar zusammengespielt. Dann würde ich sagen.
Mit Fimmerling?
Damals Nazio, mein erstes Jahr. War ja noch.
Okay.
Leverkusen, das war mein erster Lehrgang. Und haben dann auch Schulze. Das war noch die
wilde. Da hast du reingepasst.
Das war immer noch die wilde Gruppe, Alter.
Da wurden die Rookies auch noch ordentlich erzogen.
Absolut. Da habe ich viel Scheiße fressen dürfen. Wie heißt es? Dann gehe ich mit Sofo. Dann gehe ich mit Jokic. Habe ich schon 5?
Nee, 4.
Und ich gehe mit Tavares.
Schön. Eine Elite-Truppe, würde ich mal sagen.
Rundum. Und da ist einen großen oder zwei große dabei. Du hast einen kräftigen dabei.
Was war dein lehrreichster BBL-Moment?
Mein lehrreichster? Da waren einige. Also einer der lehrreichsten war, glaube ich, der, wo du angesprochen hast, dass ich zum ersten Mal so ein bisschen auf die Schnauze gefallen bin, dass das Business dann doch nicht ganz so Friede, Freude, Eierkuchen ist, wie man denkt.
Und zu guter Letzt, du hast so viel erlebt, was sind die 3 Dinge, die du jungen deutschen Spielern heute raten würdest?
Gott. Das ist schwer.
3 Investment-Tipps von Mike Zirkus.
so rapide werden jetzt die Antworten nicht kommen, da muss ich mir etwas Gedanken machen. Die ich jungen Spielern da mitgeben würde. Ich habe es immer gehasst, das zu hören, aber jetzt bin ich selber in dem Alter. Aber Schule ist ganz wichtig. Habe leider viel Erfahrung gemacht mit Leuten, die als nächste, was weiß ich, ein Talent gehandelt wurden und dann 1-2 Mal umgeknickt und dann war es das. Ich glaube, Schule ist ganz wichtig. Dann glaube ich Risikobereitschaft, also nicht immer nur dahin gehen, wo man sich wohlfühlt, sondern vielleicht auch mal da, wo die Rolle eine andere ist, wo man mehr Druck hat, um sich selber was zu beweisen, aber natürlich auch allgemeine sich selber einfach zu beweisen. Disziplin. Also wir wissen beide, ich trinke ganz gerne mal ein Bierchen. Ich habe einmal eine Doku gesehen über Brücken.
Über Brücken.
Ja, das ist ein bisschen aus dem Nichts, aber da hieß es, wenn eine Brücke ganz stabil ist, also komplett fest ist, dann würde sie einbrechen. Das heißt, sie muss immer ein bisschen Variabilität drin haben. Und so habe ich halt immer so mir gedacht, also ich will das ähnlich haben, weil ich bin kein Typ dafür, dass wenn du mir jetzt gesagt hättest vor meiner Karriere, du darfst die ganze Karriere lang nur Reis, nur Hähnchen und nur Wasser trinken, dann hätte ich, glaube ich, nicht funktioniert. Und halt so ein bisschen was rausnehmen, dass man sich nicht komplett einschränkt, aber halt trotzdem das große Ganze vor Augen haben und die Zielstrebigkeit mit der Disziplin dann doch durchzuziehen. Und so, wie gesagt, klingt zuerst ein bisschen blöd, aber so habe ich mir das immer gedacht und habe mich irgendwie wiedergefunden in der Brücke damals in der Doku. Ja, ein bisschen tiefgründig heute, siehst du.
Das ist schön, mit diesen tiefgründigen, wahren Worten. Von Mike Zirbes beenden wir diese Folge. Welcome to History, back in the game. Mike, es war mir ein großes Fest. Du hast super viele spannende Eindrücke unseren Hörern, Zusehern vermitteln können. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch alles Gute für die restliche Saison.
Dankeschön.
Für die restliche Karriere, wie lange sie auch immer gehen mag. Ich wünsche dir natürlich noch viele erfolgreiche Jahre. Bleib gesund.
Dankeschön.
Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mal auf ein kühles Bierchen.
Gleich.